Katharina Deserie, wir wollen heute miteinander über die erste medizinische Leitlinie für Spontangeburten sprechen. Die sogenannte S3-Leitlinie wurde diesen Januar veröffentlicht und Motherhood e.V. ist ja eine Bundesinitiative, die auf die aktuelle, sich verschlechternde Situation in der Geburtenhilfe aufmerksam machen möchte. Und ihr setzt euch sowohl für Frauen ein als auch für Kinder, damit die Geburten in Zukunft ja eher unbeschwert sein können und Frauen und Kinder sichere Schwangerschaften erleben können und dass Frauen und Kinder während der Geburt optimal betreut werden, aber eben auch nach der Geburt. Sie arbeiten ja in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins Motherhood. Und mich würde als erstes einmal interessieren, was euch damals dazu bewegt hat, diesen Verein Motherhood zu gründen.
Genau, also zunächst mal perfekt zusammengefasst. Es geht uns tatsächlich darum, dass wir uns für die Rechte von Frauen, von Kindern, von Menschen, die gebären, stark machen, dass sie eben die Geburt erleben dürfen, die sie sich wünschen und die sie brauchen. Also das heißt, selbst wenn etwas nicht so glatt läuft, die Frau, das Kind, die Familie trotzdem sehr, sehr gut in dieser Zeit betreut wird. Wir wissen, dass es Missstände gibt. Das war schon 2013, 2014 der Fall. Und dann haben wir uns als Eltern aufgemacht in dieser Zeit und haben dagegen protestiert, zum Beispiel, dass den Hebammen halt der Garaus gemacht wird, dass die Hebammen möglicherweise nicht richtig mehr versichert sind, dann, dass wir nicht mehr wählen können, möchten, ob wir eine Hausgeburt möchten oder eine Geburt im Geburtshaus oder eben in der Klinik, weil womöglich eben die Hebammen dafür wegfallen werden. Und dann war das so eine Bewegung im Internet hauptsächlich erstmal, dass sich die Familien gefunden haben und Protestaktionen organisiert haben, also auch Demonstrationen, Protestbriefe. Dann haben wir angefangen, mit Politikern zu sprechen, haben dann entschlossen, einen Verein zu gründen, und zwar einen Elternverein, also einen Verein, der sich für die Belange der Eltern einsetzt und darauf hinweist, dass bei diesen ganzen Problemen die Eltern das größte Problem haben, wenn sie nämlich nicht genügend Geburtsstationen haben, nicht genügend Hebammen, nicht genügend Gynäkologinnen und Gynäkologen übrigens auch. Ja, wenn sie nicht gut aufgeklärt werden. Also diese ganze Gemengelage, das ist sehr komplex. Mit der sind wir dann eben in die Vereinsgründung gegangen im März 2015.
Das heißt, der Verein Motherhood ist vor allem auch ein Zusammenschluss von Eltern und ein sogenannter Elternverein und setzt sich somit für die Belange der Eltern ein. Ich habe es gerade schon erwähnt, vor einigen Tagen, also im Januar 2021, wurde nun die erste medizinische Leitlinie für Spontangeburten veröffentlicht. Mhm. Und diese Leitlinie entstand ja durch die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft und die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Mhm. Das Besondere ist ja auch, dass ihr als Verein Motherhood mit anderen Organisationen beteiligt wart, diese Leitlinie zu formulieren. Vielleicht hier nochmal die kurze Erklärung, dass eine Spontangeburt eine Entbindung bezeichnet, bei der das Kind ohne medikamentöse Geburtseinleitung und ohne geburtshilfliche Eingriffe, also zum Beispiel ja mit einer Saugglocke oder per Kaiserschnitt geboren wird. Mhm. Was beinhaltet denn genau diese Leitlinie für Spontangeburten?
Ganz, ganz viel natürlich. Es sind ja über 160 Seiten, glaube ich, mit ganz, ganz vielen Empfehlungen. Das fängt an, wie Frauen am besten auch die sogenannte Latenzphase, also als die Phase, wenn die Geburt im Prinzip sich ankündigt, zum Beispiel durch Wehen, was sie dann tun soll. Da gibt es Empfehlungen. Dann gibt es Empfehlungen, wenn die Frau in die Klinik kommt, dass sie nicht damit rechnen muss, standardmäßig ans CTG angeschlossen zu werden, also an diesen Wehenschreiber. Dafür gibt es Empfehlungen, dass das nämlich eben nicht passieren sollte unbedingt. Dann gibt es Empfehlungen, wenn die Geburt ein bisschen ins Stocken gerät, was man tun kann. Und eben auch Empfehlungen, wenn das Baby da ist, das ist besonders Wert auf die Bindung, auf den Bindungsaufbau zwischen Mutter und Kind gelegt werden soll. Also es ist ein ganz, ganz verschiedene Themen, auch so Sachen wie, dass der Frau leichte Kost angeboten werden kann, also ne, zum Essen, weil das erleben wir auch selber, dass Frauen sagen, nein, ich durfte überhaupt nichts essen und trinken. mit irgendeiner Begründung dann. Oder dass die Gebärende ihre Position, ihre Geburtsposition frei wählen muss im Prinzip, ne, so wie es ihr halt recht ist. Das sind so ganz viele Felder, ganz viele Themen, sind noch nicht, bei weitem nicht alle. Aber das ganz, ganz, ganz Entscheidende an dieser Leitlinie ist, dass es die Empfehlung gibt, die Frau muss vernünftig aufgeklärt werden über Eingriffe. Sie muss ihre Zustimmung geben. Das ist im Übrigen auch im Patientenrechtegesetz so verankert. Das heißt, keinen medizinischen Eingriff, keine Untersuchung ohne Aufklärung und ohne Zustimmung. Und wir kriegen das immer wieder mit, auch von Frauen, die geboren haben, die sagen, das ist bei mir nicht passiert. Und dann bin ich überrumpelt worden. Dann bin ich einfach so untersucht worden. Das hat mich schockiert. Das hat mich auch verletzt. Und das ist die Stärke dieser Leitlinie, dass sie eben explizit sagt, die Frauen müssen aufgeklärt werden. Wir brauchen deren Zustimmung. Und noch ein weiterer Punkt ist sehr, sehr wichtig. Es geht um das Wohlbefinden. Also das Wohlbefinden der Frau während dieser ganzen Geburtsarbeit, das ist ein wichtiger Faktor. Das ist nicht einfach so nice to have, wie man so schön sagt, sondern es ist ein wichtiger Faktor für eine gute Geburt, ist, wie sich die Frau während der Geburt fühlt.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu der Ausarbeitung der Leitlinie. Ihr wart ja als Verein daran beteiligt und nochmal diesbezüglich die Frage, welche Interessen ihr als Verein bei der Ausarbeitung der Leitlinie vor allem vertreten habt.
Ein Anspruch von uns ist, dass wir nicht nur auf die Missstände und auf die Probleme aufmerksam machen möchten durch verschiedene Aktionen, sondern eben auch aktiv mitgestalten möchten, weil zum Beispiel eben der Erstellung von Leitlinien oder wenn auch auf politischer Ebene Entscheidungen getroffen werden. Das ist unser Anspruch, beteiligt zu werden. Und das ist etwas, was uns bei dieser Leitlinie eben auch gelungen ist, dass wir durch unsere starke Netzwerkarbeit all die Jahre eben dann auch als Patientinnenvertretung wahrgenommen werden und dann eben auch von der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaften und von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe eingeladen wurden, um eben diesen Prozess dieser Leitlinienerstellung zu begleiten und an wichtigen Punkten zu sagen, aus unserer Sicht kann man das so nicht schreiben. Und dann sind wir losgegangen und haben medizinische, ich nenne es jetzt mal Beweise gesammelt, die unsere Position stärken. Da kann ich gleich auch gerne mal ein Beispiel zu geben. Einfach, dass wir diese Perspektive immer wieder mit reingebracht haben. Und man darf jetzt nicht sich so das so vorstellen, dass wir als Verein da auf weiter Flur mit waren. Also wir waren ja nicht die Einzigen. Diese Leitlinie ist eine Willensbekundung von Gynäkologen, von Hebammen, von verschiedenen Organisationen, die damit beteiligt waren, die gesagt haben, es muss sich etwas ändern in der Geburtshilfe. Und das hier ist unser Beitrag, dass sich etwas ändern kann. Also es ist ein gemeinsames Dokument im Prinzip.
Ja, ich fände es sehr schön, wenn Sie diesbezüglich nochmal ein Beispiel geben könnten.
Es gab ein paar mehr Punkte. Also man kann halt als Organisation ein Veto einlegen. Da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, das kundzutun. Und wir haben uns gegen eine ganz wichtigen Punkt gewehrt, nämlich gegen den Dammschnitt. Das heißt, es gibt ja Geburten, da gibt es einen Schnitt, damit die Geburt etwas schneller geht. Das ist so die einhellige Meinung. Dafür gibt es auch aus medizinischer Sicht Gründe, die dafür sprechen, so einen Dammschnitt durchzuführen. Man ist aber mittlerweile schon auch davon weggekommen, den bei fast jeder Geburt zum Einsatz zu bringen. Und dann gibt es auch noch eine bestimmte Schnitttechnik. Ich will das jetzt gar nicht so genau aufführen. Aber wir haben gegen den Dammschnitt ein Veto eingelegt und haben gesagt, wir können das nicht befürworten, weil es ein extremer Eingriff in die körperliche Unversehrtheit der Frau ist, auch in ihre Möglichkeit nach der Geburt sexuell aktiv zu sein. Und das war uns halt ein ganz besonderes Anliegen. Und dieses Sonderveto, das steht auch in der Leitlinie mit drin. Also Motherhood e.V. hat sich gegen den Dammschnitt im Prinzip ausgesprochen. Aus den und den Gründen, das ist, haben wir wissenschaftlich belegt. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die wir ganz vehement beeinflusst haben.
Ich würde gerne noch einmal genauer auf die Leitlinie schauen. In der Leitlinie wird ja auch eine 1:1-Betreuung bei Geburten empfohlen. Und Sie haben es ja jetzt schon mehrfach erwähnt, dass es in Krankenhäusern vor allem nicht genug Gynäkologinnen und Gynäkologen gibt, aber auch häufig zu wenig Hebammen vor Ort sind und es einfach auch häufig an einer Aufklärung mangelt. Wie kann man eine solche 1:1-Betreuung bei der Arbeitsbelastung bei Geburten gut umsetzen?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, die Leitlinie ist ja im Prinzip erst der Anfang. Der Weg wurde beschritten, dass Veränderungen in der Geburtshilfe beginnen müssen. Das gibt es schon länger, aber mit der Leitlinie wird das nochmal ordentlich gepusht. Und die Frauen haben mit dieser Leitlinie ein Instrument sozusagen, darauf aufmerksam zu machen, dass sie diese 1:1-Betreuung einfordern. Dass sie auch, wenn sie zum Beispiel bei diesem Kennenlernabend, der ja jetzt im Augenblick eigentlich eher online stattfindet, danach fragen, arbeiten sie leitlinienkonform? Es wird eine 1:1-Betreuung empfohlen. Inwiefern können sie das gewährleisten? Dass die Kliniken also auch gezwungen werden, eine 1:1-Betreuung wirklich anzustreben und nicht sich damit zu begnügen, dass pro Schicht nachts zum Beispiel nur eine Hebamme da ist und das dann einfach viel zu wenig ist. Also dass die Kliniken quasi sich da entsprechend auch bewegen. Natürlich wissen wir auch, es gibt zu wenig Hebammen, wir haben einen Hebammenmangel und selbst wenn Kliniken Stellen ausschreiben, finden sie oft keine Hebammen. Aber wir wissen auch, wenn eine Klinik sehr großen Wert auf eine 1:1-Betreuung, auf eine gute Betreuung der Schwangeren legt, dass das ist, wie Hebammen auch arbeiten wollen und dass sie sich dann eher für solche Kliniken interessieren und dort dann auch neu anfangen, als jetzt für Kliniken, die das nicht so leben. Insofern besteht einfach die Hoffnung, dass da auch eine Bewegung stattfindet, dass auch Hebammen ihre Arbeitsstunden aufstocken. Viele arbeiten ja heute in Teilzeit. Wenn sie einfach in einer Art und Weise arbeiten können, die ihnen am nächsten ist.
Ich würde gerne nochmal auf die Empfehlung zu sprechen kommen, die Sie vorhin auch als eine der wichtigsten markiert haben, nämlich, dass die Frau, die gebärt, vernünftig aufgeklärt werden sollte und eben auch ihre Zustimmung zu medizinischen Tests oder Vorgehensweisen geben sollte. Wie mir das schon zugetragen wurde von Hebammen, ist ja häufig auch die Problematik in Kreissälen, dass die Frauen oder Familien, die eben entbinden wollen, eine andere Sprache sprechen und dass da teilweise auch schon eine Sprachbarriere herrscht. Wie kann mit solchen Situationen da gut umgegangen werden, dass eine Aufklärung so stattfindet, auch bei sprachlichen Barrieren?
Ja, das ist natürlich ein Problem, aber es ist Aufgabe des Klinik, dafür zu sorgen, dass alles dafür getan wird, um Informationen vorzuhalten, also sei es halt in englischer Sprache, in Französisch, in Arabisch. Das darf dann letztendlich nicht auf dem Rücken der Frauen oder der Hebammen ausgetragen werden, sondern da muss die Klinik dafür sorgen, wo ist hier der Bedarf, wo ist unsere Klinik, in welchem Stadtteil ist die, welche Sprachen müssen wir, welche gängigen Sprachen gibt es, dann muss man sich da halt bemühen. Aber es ist ganz klar aus meiner Sicht, aus unserer Sicht Aufgabe eben der Klinik und diese Sprachbarrieren, das darf dann auch nicht auf dem Rücken der Hebammen ausgetragen werden. Das heißt, das muss Anspruch von Seiten der Klinik sein, das zu gewährleisten.
Sie haben schon erwähnt, dass die Leitlinie vor allem auch ein Katalog von Empfehlungen für gebärende Frauen ist. Also Frauen können diese Leitlinie vielleicht dann auch in Vorgesprächen mit einbringen und fragen, ob das Krankenhaus sich danach richtet. Die medizinische Leitlinie ist ja eben nur eine Leitlinie, also noch nicht rechtlich verbindlich, beispielsweise für Krankenhäuser. Wann und wie kann die neue Leitlinie denn in Kreissälen umgesetzt werden?
Aus unserer Sicht ist natürlich wichtig, dass Frauen sich damit auseinandersetzen, dass Schwangere sich damit auseinandersetzen, dass sie von ihrer Hebamme, von ihrer Gynäkologin im Gynäkologen in der Schwangerschaft auch darauf hingewiesen werden, sich einfach damit zu befassen, was diese Leitlinie eben beinhaltet und dann eben das durchaus auch in der Kommunikation mit der Klinik dann vorbringen. Auf der anderen Seite gibt es sogenannte Leitlinienkonferenzen, auf denen solche Leitlinienergebnisse dann diskutiert werden. Und es wird halt versucht, das in die Kliniken, in die Breite zu geben. Das ist ja eine S3-Leitlinie. Das heißt, das ist der größte, der höchste wissenschaftliche Standard, der zu dieser Leitlinie geführt hat, zu diesen Empfehlungen geführt hat. Und auch wenn, und das ist richtig, das ist ja kein Gesetz, es sind Empfehlungen. Aber wenn eine Klinik nicht nach diesen Empfehlungen handelt, dann muss sie sich jetzt dafür rechtfertigen. Und das ist ein wichtiger Punkt, im Übrigen auch, wenn es zu einem Schaden kommt. Ja, dann schauen natürlich Gutachter oder auch Richter, Richterinnen schauen natürlich danach, was sagt denn die Wissenschaft jetzt zu einem bestimmten Fall? Und da kann die Leitlinie durchaus die Position der Frau zum Beispiel stärken, die einen Schaden erlitten hat. Also gerade nochmal dieser Bereich auch der Aufklärung, der Dokumentation, der Zustimmung. Das ist ganz wichtig, dass das eben dann auch berücksichtigt werden muss. Und wurde es nicht adäquat berücksichtigt, dann muss die Klinik sich auch entsprechend rechtfertigen. Und das ist natürlich ein Prozess, der dauert. Ja, also es ist ja nicht von heute auf morgen zu machen, dass man so ein System, was man bisher hatte, einfach von heute auf morgen entsprechend der Leitlinie verändern und verbessern kann. Aber wir müssen da jetzt einfach optimistisch sein, dass das doch schnell dauert, wenn die Frauen auch mitmachen.